Unter all den Briefen des Neuen Testaments gibt es wohl kaum einen Brief, der vielen Christen so seltsam und fremd erscheint wie der Hebräerbrief. Wenn wir lesen, treten wir ein in eine Welt mit Namen wie Melchisedek, Aaron, von Engeln. Es geht um Mose, um Opfer und Priester. Klingt uns alles sehr alttestamentlich, vielleicht manchmal kompliziert oder sogar verwirrend. Tatsächlich stehen gerade Christen heute in Gefahr, den Brief wegen seiner alttestamentlichen oder auch levitischen Nähe oder seinen Ordnungen eher zurückhaltend zu betrachten. Vielleicht liegt es auch daran, so sagt es John MacArthur, wer das Alte Testament kaum kennt, wird Schwierigkeiten mit dem Verständnis des Hebräerbriefes haben. Vielleicht ist das auch ein Problem, was wir haben, dass wir uns gar nicht so diesen ganzen Dingen auskennen, weil wir meinen, es ist nicht relevant für uns. Und deswegen halten wir uns aus diesem Brief auch fern. Aber darum möchte ich mit uns heute uns den Hebräerbrief zuwenden und, so Gott will, eine ermutigende und auch eine ermahnende, eine bereichernde und vor allem auch christuszentrierte Predigtreihe fortsetzen. Es ist nahezu ein Jahr her, dass Jan seine letzte Predigt aus dem Hebräerbrief gehalten hat. Er hat geschlossen mit Kapitel 6. Wir haben damals besprochen, dass wir die Reihe fortsetzen und, so Gott will, dann auch beenden. Nächste Woche wollen wir dann mit Kapitel 7 weitermachen. Jan hat selber auch eine Predigt gehalten, die Einleitung oder Übersicht über den Hebräerbrief. Das ist allerdings auch schon 2 Jahre her, da könnt ihr euch sicherlich noch dran erinnern. Nicht? Deswegen habe ich mir gedacht, weil ich mich sowieso selber in den Brief einarbeite, möchte ich euch daran teilhaben lassen. Diese Übersicht, die ich gewinnen durfte, auch sein Hauptthema und seine Hauptabsicht zu ergründen. Ich hoffe, dass ich das gut vermitteln kann, dass alle Mühe sich lohnt, nicht nur für mich, sondern für jeden Einzelnen hier. Und dass es ein großer Gewinn für uns alle ist. Ja, Einleitung in den Hebräerbrief. 3 Fragen heute. Was ist der Hebräerbrief? Wie ist der Hebräerbrief gegliedert und worum geht's überhaupt im Hebräerbrief? 3 einfache Fragen, an denen wir uns ein bisschen entlanghangeln. Und das sind die 3 Fragen. Und da habe ich eine Zielsetzung natürlich auch mit dieser Predigt. Eben 3 Fragen, damit wir durch diese Auffrischung der Gedanken zum Hebräerbrief heute größtmöglichen Gewinn erhalten. Und zwar unserem eigenen Blick auf Jesus Christus, aber auch für unseren Glauben, wenn wir die Predigtreihe fortsetzen zum Hebräerbrief. Weil das sind die 2 entscheidenden Elemente. Jesus Christus, der Habende, und der Glaube an ihn. Der Hebräerbrief, und vielleicht ist euch das auch aufgefallen, als ihr mal gelesen habt, ist irgendwie anders. Es wird gesagt, dass er einer der schönsten Briefe ist. Man kann darüber streiten, ob Schönheit subjektiv oder objektiv ist. Können wir gerne nachher darüber diskutieren. Aber jemand sagte, dass die Sprache und der Stil vielleicht nur von Lukas in seinem Kompendium Lukas Apostelgeschichte übertroffen werden. Ansonsten ist der Hebräerbrief einer Schönheit, der er ausstrahlt, und ein spannendes Abenteuer. Und dieses Abenteuer liegt nicht zuletzt in der Komplexität seiner Themen und seiner ja doch sehr herausfordernden Themen. Ja, und doch werden wir dort tiefgründige Wahrheiten weiter entdecken, die ein fleißiges und treues Bibelstudium erfordern. Und damit kommen wir zur 1. Frage, damit wir Gewinn bekommen und unser Glaube gestärkt wird. Was ist überhaupt der Hebräerbrief? Und da die 1. Frage, wer ist der Autor? Wer hat ihn überhaupt geschrieben? Wenn wir Hebräer 1, Vers 1 aufschlagen, wir gucken immer wie bei Briefen zu Beginn, dann ist da eine gähnende Lehre. Er wird Hebräerbrief genannt, und doch ist er nicht ein typischer Brief, wie zum Beispiel die Briefe von Paulus. Paulus, ich bin der, ich schreibe an euch, Gnade und Friede euch. Das sind typisch Paulus-Einladungen. Im Hebräerbrief finden wir das nicht. Gesundheit. Und doch finden wir einige Hinweise, wenn wir in Kapitel 2, Vers 3 schauen, wo der Schreiber sich mit einfließen lässt, dass er aus einer 2. Generation gewissermaßen stammt. Er sagt, wenn wir eine so große Rettung missachten, sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Also da war der Herr, dann waren da die Apostel und dann war da der Hörer, der auch Schreiber des Hebräerbriefes wurde. Also wir haben durchaus Anklänge hier und das schließt eigentlich schon einen Paulus aus, von dem manche auch ausgehen, weil er sagt in Galater 1, Vers 11 und 12, dass er direkt vom Herrn Offenbarung empfangen hat und nicht aus zweiter Linie oder von den Aposteln. Nun, wir lesen an einigen Stellen, Kapitel 5 zum Beispiel, dass er sehr genau weiß, wie es seinen Zuhörern geht. Er kennt konkrete Details aus ihrem Leben. Er weiß, dass sie Schmähungen erlebt haben, dass ihre Güter geraubt wurden, dass sie gefangen genommen wurden, dass manche auch schon ins Martyrium gehen mussten. Aber noch nicht bis aufs Blut, schreibt er in Kapitel 12. Also manche sind noch nicht so weit. Interessant ist, haben wir Freitag Männertreff auch kurz uns angeschaut, Hebräer 13, Vers 7 und 17. Da geht es um die Führer und Lehrer der Gemeinde. Er scheint sie zu kennen. Ja, denn er weiß und legt es der Gemeinde nahe, erinnert euch daran, dass sie ihren Glauben gelebt haben und schaut den Ausgang ihres Lebens, ihres Glaubens an. Ja, er achtet darauf, dass die Gemeinde darauf blickt und hat eine persönliche Beziehung, was wir auch in den letzten Versen, da können wir vielleicht mal hinspringen, Hebräer 13 sehen, zu dieser Gemeinde. Wo wir sehen, Vers 23, wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Also er kennt sie, er will sie sehen, er hat eine Nähe zu ihnen. Wir lesen einen Vers weiter, dass irgendwie da Grüße von Italien übermittelt werden, also wahrscheinlich auch der Standort noch übermittelt wird hier. Und trotzdem stehen wir vor der Frage, wer ist der Autor? Wer hat diesen Brief geschrieben? Und neben Paulus gab es in der ganzen Kirchengeschichte Vorschläge. Luther hat Apollos ins Rennen geschmissen. Ansonsten Barnabas oder auch Lukas, der es zumindest übersetzt haben könnte, ein gewisser Clemens oder einfach einen unbekannten Verfasser. Das sind so die Renner. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Kirchenväter helfen da auch nicht weiter, weil sie auch so und so und so sagen. Luther, wie gesagt, später sagt dann, es könnte Apollos gewesen sein. Also irgendwie kommen wir da nicht auf den grünen Zweig. Und ich finde es cool, was Origenes, einer der Kirchenväter, gesagt hat. Wer den Brief geschrieben hat, weiß Gott allein. Punkt. Das weiß er und er steht auch selber dahinter. Wir wollen uns auf nichts festlegen, weil wir keine klaren Indizien haben und trotzdem, wer sich da ein bisschen mit beschäftigt, müssen wir uns ja die Frage stellen, warum steht dieser Brief überhaupt im Kanon der Schrift, warum gehört er dazu, wenn wir nicht festlegen können, dass er von einem Apostel geschrieben wurde. Ich habe euch einige meiner Ausarbeitungen mitgebracht. Wer da Interesse hat, kann gerne reinschauen, was Kriterien sind für die biblischen Bücher, warum sie überhaupt diese 66 sind. Und gerade auch der Hebräerbrief, warum er doch genauso legitim hier als einer der 66 auftaucht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Viel Spaß damit beim Weiterforschen. Wir bleiben dabei, wie Origenes es sagt, Gott allein weiß es. Wann wurde dieser Brief ungefähr geschrieben? Ist auch immer wichtig zu verstehen, wo das Ganze im Hintergrund hier einzuordnen ist. Hebräerbrief gehört nicht zu den paulinischen Briefen, er ist bei den allgemeinen Briefen einsortiert, also bei Petrus, bei Jakobus und so weiter. Und wir finden einige Hinweise im Brief selbst, der uns zeigt, es ist ungefähr diese Zeitspanne. Ja. Und zwar lesen wir von Priestertum, ganz viel von Priestern und dass sie noch aktiv Opfer bringen. Es gibt ein entscheidendes Ereignis im ersten Jahrhundert, mehrere, aber ein entscheidendes für das Volk Israel, und zwar 70 nach Christus. Kennt jemand dieses Datum im Zusammenhang mit Israel? Ist wichtig, müssen wir uns merken. Wurde der Tempel zerstört. Ja? Und dadurch, dass der Schreiber aber in der Gegenwart schreibt, scheint das eben noch gültig zu sein. Das heißt, wir sind irgendwo vor 70 nach Christus, was wir daraus schließen können. Und wir lesen in diesem Brief auch immer wieder von Verfolgungen, von Gefangenschaften. Also das scheint zuzunehmen, was wir schon von Anfang an immer wieder hatten. Aber hier wird auch immer wieder von einer Schwere geschrieben und sogar die Erwähnung bis aufs Blut. Also es wird von extremen Verfolgungen gesprochen, was uns annehmen lässt. Es könnte sehr gut in die Zeit von Nero passen. Das ist auf jeden Fall 70 vor Christus davor gewesen. Und die meisten legen es in die Zeit 63 bis 69 nach Christus oder genauer 67 bis 69. Also wirklich kurz davor, wo dieser Kollaps in Israel passierte und wo die Verfolgung durch Nero sehr stark zunahm. Und wie gerade schon erwähnt, Italien haben wir als Hinweis, dass er wahrscheinlich von dort geschrieben wurde, von dort wurden Grüße übermittelt. Das ist letztlich nicht so relevant, weil wir da auch keine weiteren Informationen finden. Sehr interessant ist aber, Tobi sagte gerade zu Josua 1, Vers 9, das ist an uns gerichtet. Ja und nein. Also eigentlich ist es ans Volk Israel gerichtet, beziehungsweise an Josua. Und doch, die Prinzipien daraus sind natürlich auch an uns gerichtet. Und so ist es auch mit dem Hebräerbrief. Ja, wir sind nicht die Hebräer, aber die Prinzipien daraus sind an uns gerichtet. Deswegen, an wen ist dieser Brief gerichtet? Und auch dort lässt der Brief selber einige wichtige Hinweise dort, wo wir sehen, wir haben gerade gelesen, dass sie die Botschaft schon gehört haben. Aber Kapitel 5, da hat Jan uns auch noch durchgeführt, in Versen 11 bis 14, das können wir kurz mal aufschlagen. Kapitel 5, 11 bis 14 ist einer dieser Mahnungen, die wir immer wieder in dem Brief finden, wo er sagt, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich nur schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr jetzt wieder nötig, dass man euch lehre, was Anfangsgründe oder Elemente des Anfangs sind, der Worte Gottes. Und ihr seid solche geworden, die jetzt Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wir verstehen das Bild. Ja, wir haben hier einige Kandidaten, die gerade Milch nötig haben. Also wir sind ganz am Anfang, unreife. Das lesen wir über die Schreiber. Und trotzdem haben sie schon einen gewissen Weg im Glauben, in der Liebe, im Ausharren und im Dienst gezeigt. Kapitel 6, Kapitel 10. Und gewisse Verfolgung und auch Leiden erduldet. Das sind die Empfänger, die mittendrin stecken in der Christenverfolgung, wahrscheinlich eben der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts. Was wir gleich noch sehen werden, was sehr wichtig ist, die Kapitel 5 bis 10 eigentlich bilden das ab. Da schreibt Paulus sehr viel über das Priestertum, über die Opfer, über das Gesetz, also alles, was das Volk Israel wirklich, dritte Mose eigentlich, kennen muss. Und was auffällig ist, der Schreiber macht kaum Erklärungen dazu. Er setzt das voraus, was uns nahelegen lässt, dass es eben jüdische Christen waren. Das macht auch der Titel so ein bisschen deutlich, Hebräer zeigt uns das auch. Das dürfen wir dann durchaus annehmen, gerade weil dort wenig erklärt wird, was das eigentlich alles bedeutet. Es wird vorausgesetzt, dass sie das alles kennen. Und da haben wir auch ganz verschiedene Gruppen, sicherlich auch wie in vielen Gemeinden, dass es dort die treuen Nachfolger gibt, dass es dort nur Bekenner gibt und dass es dort auch Ungläubige gibt, die ganz verschieden auch adressiert bzw. ermahnt werden in diesem Brief. Das schauen wir im Detail dann die nächsten Wochen noch weiterhin an. Ja, deswegen gibt es auch unheimlich viele Vorkommen des Glaubens, aber ihr werdet sehen, es sind viele Begriffe, die das Volk Israel eigentlich betrifft. Oder man müsste sagen, wir müssen das dritte Buch Mose, Levitikus, eigentlich sehr, sehr gut kennen, um das alles zu verstehen. Über den Glauben wird so viel gesprochen, gerade in Kapitel 10 bis 12 und dieses leuchtende Kapitel 11, die sogenannten Vorbilder im Glauben, die wir dort finden. Ein lesenswertes Kapitel immer wieder und immer wieder. Was entscheidend ist, und da möchte ich mit uns mal zu Kapitel 8, Vers 1 springen, weil da gibt der Schreiber uns einen Hinweis, was ihm wichtig ist, und das hat mit dem Zweiten zu tun, dem Hohen Priester und dem Priestertum, wo er nämlich sagt in Kapitel 8, Vers 1, die Hauptsache aber bei dem ist, was wir sagen, wir haben einen solchen Hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Also er schreibt viel über das levitische Priestertum, auch über Melchisedek, über Aaron. Aber er sagt, die Hauptsache ist, Jesus ist der hohe Priester. Es ist der hohe Priester. Und das ist eins der entscheidenden Hinweise, die wir haben, wo er unseren Blick hinlenken möchte, eben auf Jesus, der höher ist, eben auch in diesem ganzen Priestertum und hohe Priesterschaft. Wir haben viel, und das ist auch ein Kennzeichen dieser Empfänger, nicht nur Verfolgung und Leiden, sondern auch mit Sünde oder sogar der Begriff Abfall, hat Jan uns auch noch durchgeführt, genannt. Also wir haben viele, viele Themen, wo es auch um Sünde geht, wo es um Verfehlung geht. Ja. Viele Verse, die beschreiben, dass etwas besser ist oder vielmehr jemand besser ist. Das schauen wir uns gleich im Detail an, das ist einer der Kennzeichen dieses Briefes. Da ist jemand, der besser ist als. Und das ist unser Jesus Christus. Deswegen ist dieser Brief sehr Christus-zentriert, worauf ich mich auch sehr freue, auch nach dem Johannesevangelium, was auch dort gegeben ist. Aber dieser Brief, er blickt hinein auf Christus und er stellt uns Christus als den Erhabenen. Der, der größer ist, der besser, der vorzüglicher, vortrefflicher ist. Da, genau. Wir lesen viel über das Heiligtum und das Heiligen, also auch israelitisches Verständnis des Ganzen. Opfer darbringen, das Blut wird sehr oft erwähnt, Bünde werden erwähnt, ja, 19 Mal im ganzen Buch, und das Gesetz. Das sind so die Hauptbegriffe, die wir vorfinden, und wir sehen, es ist wirklich viel israelitische Geschichte eigentlich notwendig, um das besser zu verstehen. Ja, da werden wir aber im Detail dann reingehen. Ich möchte uns einige Charakteristika dieses Briefes noch aufzeigen. Was macht ihn so besonders? Was macht ihn aus? Dieser Brief ist eine Form einer Homilie, also einer Predigt, einer Moralpredigt. Ja, wenn wir Apostelgeschichte 13, Vers 15 mal aufschlagen, da sehen wir das, was dort wozu aufgefordert wird. Und das ist letztlich das, was dann gemacht wird, was der Hebräerbrief genau dasselbe ausmacht. Ja. Apostelgeschichte 15, 13, Vers 15. Dort steht: Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten: Ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Also es geht um eine Predigt, und das macht diesen Brief eigentlich mehr auf, wenn wir zurückgehen in Hebräer und Kapitel 13, Vers 22 uns anschauen. Dann sehen wir, dass genau das ist, was der Schreiber gemacht hat. Er sagt in Kapitel 13, Vers 22, Hebräerbrief: Ich bitte euch, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung. Er sagt, mein Brief ist ein Wort der Ermahnung. Beziehungsweise alles ist damit verbunden. Und das ist deswegen genau das, was wir in der Apostelgeschichte finden, mehr eine Predigt als ein normaler Brief, wie wir schon am Briefkopf eigentlich schon gesehen haben, der nicht sehr typisch ist. Der Brief wechselt auch ständig zwischen unpersönlicher Lehre und dann den direkten Anreden sowie einer Predigt. Hier sehen wir das, was die Aussage und die Absicht ist. Und deswegen tu, deswegen lass, deswegen denke um. Das finden wir immer wieder in dem Brief. Und gerade auch die ermahnenden Teile können wir sehr schnell entdecken, weil dort immer wieder mit einem Darum, einem Deshalb, weil das so ist, weil das die Lehre ist, deswegen tu, deswegen lass, deswegen achtet darauf. Ja. Immer wieder diese Schlüsselworte, die wir dort finden. Ja, das macht diesen Brief im Großen und Ganzen aus. Und ich denke, was ihr mitbekommen habt jetzt bei dem Ganzen, er hat einen unheimlich dichten Bezug zum Alten Testament. Manche haben nicht weniger als 86 direkte Zitate zur Septuaginta, das heißt der griechischen Übersetzung des ATs, identifiziert. Ich habe, ich glaube, 40 ungefähr mal rausgeschrieben. Es ist unheimlich viel Bezug zum Alten Testament. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, als Jan einzelne Passagen ausgelegt hat, immer wieder hat er, der Schreiber zitiert er Altes Testament. Bis auf zwei Ausnahmen, und das ist sehr interessant, wenn man sich das anschaut, wird nicht gesagt, wie Mose das sagt oder Jesaja das sagt, sondern er geht davon aus, dass es Gott sagt, dass es der Herr sagt. Sehr interessant, inspiriert durch den Heiligen Geist. Also der Schreiber des Hebräerbriefs war von der göttlichen Inspiration der Schrift überzeugt. Und jetzt müssen wir verstehen, und das ist ja die Gefahr, wie ich einleitend gesagt habe, Hebräerbrief, viel Altes Testament, wir halten vielleicht ein bisschen zurück, vielleicht tut ihr das auch nicht. Wir denken, ja, das ist so viel und irgendwie das Alte Testament wird eben so in den Hintergrund gerückt, weil es ist ja immer das Neue, das Bessere da. Und das ist es genau nicht. Sondern das Alte Testament ist die gesamte Grundlage, die gelegt wird. Die ganze Argumentation wird darauf aufgebaut, zu sagen, weil das da ist und weil wir das wissen, schaut mal auf das, was jetzt da ist. Das ist die ganze Argumentation, diese Verbindungsfäden vom Alten zum Neuen Bund, die gezogen werden, wo wir festhalten können, im Alten Testament wird es vorläufig oder als Schatten, als Typus bezeichnet, als Vorlage. Und im Neuen Bund wird es durch Christus vollendet. Das werden wir gleich noch allein bei der Struktur, beim großen Thema sehen. Christus ist die Erfüllung, die Vollendung vieler dieser Dinge, die im Alten Testament vorausgesagt, angekündigt oder auch gezeigt wurden durch die Opfer und so weiter. Also, es wird nicht einfach gesagt, das Alte Testament schiebe beiseite. Nein. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wir brauchen sie zur Belehrung, Überführung, zur Rechtweisung, Unterweisung. Ja, alle Schriften sind zur Hoffnung da. Römer 15, Vers 4. Und wenn wir an Kapitel 11 denken, woher kommen denn die ganzen Vorbilder, die dort beschrieben sind? Sie sind alle alttestamentlich. Ja? Das sind unsere Glaubensvorbilder. Weil wir so eine große Wolken von Zeugen haben. Lass uns den Lauf laufen. Ja, die gesamte Argumentation für die Christen hier basiert auf dem Alten Testament. Und es zeigt trotzdem das Alte Testament, es muss noch was Besseres kommen. Es muss das Problem des Herzens gelöst werden, das Problem der Opfer gelöst werden, das Problem der Sünde gelöst werden. Und das ist erfüllt in einer Person, Jesus Christus. Und so geht er schrittweise vor in seiner Beweisführung und zeigt Stück für Stück die Teile des Judentums auf, die er nicht sagt, die sind schlecht. Aber wir brauchen etwas Besseres und es gibt etwas Besseres, Jesus Christus. Ja, also nicht alt gleich schlecht, sondern das Alte war gut, auch Römer 7 macht das deutlich, das Gesetz war gut und vollkommen, es war richtig so, aber es war nur ein Zuchtmeister auf Christus hin. Es zeigt uns nur, dass wir Christus brauchen. Es war unvollständig. Ja. Und so ist Christus die Erfüllung des Ganzen, was Gesetz, Bräuche und Verheißung ist. Wir können es uns so merken, das Alte Testament ist der Weg, Christus ist Ziel. Das ist das Ganze, worauf das Alte Testament letztlich auch hinzielt. Christus ist die Erfüllung, ist das Ziel. Ja, das Alte Testament kündigt an, Christus erfüllt. Die Ordnung, die levitische Ordnung im Alten Testament ist ein Vorbild. Christus hat durch diese Ordnung und durch das Opfer ein für alle Mal vollendet. Aaron als Priester weist darauf hin, was ein Priester tun muss. Christus ist der endgültige Hohepriester in Ewigkeit. Der alte Bund war gut. Er brachte in Beziehung mit Gott. Und der neue überbietet diesen alten Bund aber noch. Und so werden wir das immer wieder auch weiterhin sehen, Jan und schon durch einige Passagen durchgeführt, wo er das gezeigt hat. Dass das Neue, beziehungsweise dass Christus so viel höher ist und dass er alles erfüllt. Eine weitere Charakteristik, die wir in diesem Brief finden, dieser Brief hält unheimlich viele Vergleiche. Ja, das ist das, was ich gerade schon die ganze Zeit angedeutet habe. Der Autor vergleicht Christus mit ganz vielen Personen. Kapitel 1, haben wir direkt begonnen, die Propheten. Dadurch hat Gott zuerst geredet, später beim Sohn. Und dadurch zeigt er, dass die Herrlichkeit Gottes dadurch vollkommen gezeigt wurde. Christus, Kapitel 1 bis Kapitel 2, ist höher als die Engel. Christus ist größer als Mose und als Josua. Er überragt Aaron. Und selbst wenn Melchisedek sehr positiv dargestellt wird, Christus ist größer. Christus ist der Überragende, der Bessere, der Größere als diese Person. Aber auch der Vergleich zwischen dem Alten und dem Neuen. Ja? Es gibt, Kapitel 7, Vers 19, eine bessere Hoffnung. Vers 22, einen besseren Bund. Kapitel 8, Vers 6, eine bessere Verheißung. Kapitel 9, 23, ein besseres Opfer. 10, 34, einen besseren ewigen Besitz. 11, 16, ein besseres Vaterland und Vers 35, Kapitel 11, sogar eine bessere Auferstehung. Klingt seltsam, werden wir uns im Detail noch anschauen, aber wenn wir das vergleichen, das Alte mit dem Neuen, alles, was durch Christus ist, ist überragend, ist besser, ist größer. Das ist der Vergleich, den der Schreiber des Hebräerbriefs zieht. Und eine dritte Sache, die verglichen wird immer wieder, ist das Zeitliche und das Ewige. natürlich. Das Ewige, was durch Christus geschaffen wurde, das ist überragender, das ist größer, das ist besser. Kapitel 5, Vers 9, es geht um ewiges Heil, um ewiges Gericht, wovor Christus schützt. Es geht um ihn als den ewigen hohen Priester, um ewigen Geist, um ewiges Erbe, um ewige Erlösung, einen ewigen Bund, nicht einen zeitlich gesetzten Bund. Alles, was durch Christus ist, ist überragender, besser und größer. Und das ist das, was wir lernen sollen, was wichtig ist. Die Erhabenheit Christi zu sehen, die Größe zu sehen, ihn als den Besseren zu sehen. Oder zusammengefasst, Christus ist Größe. Ich liebe meinen Seelsorgelehrer, den Thomas Busch, auch schon mal hier zum Predigen. Egal, ob du mit einem Problem kommst, mit einer freudigen Nachricht, mit einem Dank, am Ende sagt er das sehr oft, Christus ist größer. Christus ist größer. Und das macht dieser Schreiber des Hebräerbriefs deutlich. Christus ist größer. Und doch finden wir auch noch weitere Hinweise, wenn wir uns zum Beispiel die ganzen Befehle mal anschauen, die sogenannten Imperative. Da sehen wir 43 der ungefähr 50 Imperative sind im Kontext von Ermahnung geschrieben worden. Also nicht nur ein Brief, der die Erhabenheit Christi zeigt, sondern der zusammengenäht ist, in Verbindung ist mit ganz, ganz vielen Ermahnungen, die an die Schreiber geschrieben worden sind. Erinnert euch, sie sind träge, viel mit Sünde zu tun, mit Versuchungen, ja, aber auch durch das Leiden, durch das sie durch müssen, da auch Ermahnung, / das Wort kann man auch mit Ermutigung übersetzen, das ist ein selbe Wortstamm, muss man je nach Kontext anschauen. Ich habe es hier einfach mal erstmal unter Ermahnung gefasst und gerade diese 5 Warnpassagen, die wir haben, zeigen das sehr, sehr deutlich. Mit vielen Aufrufen, Befehlen, keine Optionen, sondern tut das, lasst das sein. Deswegen ist es sehr moralisch auch gepredigt, eine Moralpredigt, die wir vor uns haben. Ja, und gerade hatte ich auch schon erwähnt, diese Bindewörter, diese Dahers und Damits. Man kann gerne in die Details gehen. Ich glaube, es ist wichtig, diese Dinge zu beobachten, diese ganzen Schwerpunkte in den letzten 2, 3, 4 Kapiteln, die wir hier, man sieht es vielleicht kaum, ich habe für euch auch noch ein Handout da, die begründen sind. Das, was diese ganzen hohen gelben Striche sollen sein, sind, das sind alles Begründungen. Wir sehen, es wird so viel begründet, vom Alten Testament besonders her, wo die Grundlage gelegt wird. Ja, wir können nicht sagen, das Alte ist schlecht, das brauchen wir nicht, sondern es bildet die Grundlage für das, was kommen soll, was wir gerade dann auch in den letzten Kapiteln vermerkt haben. Und ich glaube, je mehr man sich mit diesem Buch auseinandersetzt, desto schöner und erhabener wird einem Christus, desto mehr kann man beobachten und folglich auch selber Schätze heben. Ja, deswegen möchte ich euch ermutigen, ich werde das nächste Woche auch noch tun für die nächste Predigt, einfach mit den Merkern, die ihr heute vielleicht nochmal aufgefrischt bekommt, ein Handout, was ihr euch mitnehmen könnt, legt es daneben und lest einmal diese 13 Kapitel durch. Ja, wenn es nicht ein Stück, dann macht 3 Teile draus, 4 Teile drauf, wie auch immer. Aber lest dieses Buch nochmal durch, mit den Gedanken, die ihr von heute mitnimmt. Versucht die Schönheit, die Erhabenheit Christi zu sehen. Haltet euch nicht auf, wenn ihr einzelne Details nicht versteht. Sondern versucht die großen Linien zu sehen, wie erhaben Christus ist. Und wie damit verfluchten auch die Ermahnung zum Dranbleiben am Glauben, zur Treue für Christus immer wieder aufgerufen wird. Ja, es wird sehr gewinnbringend sein, dann auch durch die Predigten weiterhin auf die kleinen Details zu achten. Heute wollen wir aber das große Ganze sehen, die großen Themen, die Struktur, vielleicht auch einen Leitsatz, der uns da durchführt. Deswegen werden wir zur zweiten von 3 Fragen kommen, dass wir weiter Gewinn herausnehmen und letztlich unser Glaube gestärkt wird. Wie ist der Hebräerbrief gegliedert, so habe ich es genannt, und beziehungsweise was sind seine Themenschwerpunkte? Ich habe es versucht, in 4 großen Teilen einfach mal deutlich zu machen. Wir haben viel mit Versuchung und Sünde, von dem wir lesen, beschrieben hier. Eine innere Trägheit, die diese Hebräerbriefempfänger ausgesetzt sind. Also sie sind träge geworden im Glaubensleben, auch durch diesen äußeren Verfolgungsdruck sicherlich. Und dafür wird dieser Brief geschrieben, eben, dass ihr Glaube gestärkt wird. Dass sie zum Ausharren bewegt werden. Haltet aus, haltet stand, schaut auf die Vorbilder des Glaubens. Aber wie macht der Autor noch deutlich, Oder wie macht er vor allem deutlich, dass wir dranbleiben im Glauben? Und das ist das, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, durch diese vielen Vergleiche von Jesus Christus als den Erhabenen. Schaut auf Christus. Schlagen wir Kapitel 12 einmal auf. Da wird es auch wortwörtlich so gesagt. Kapitel 12, Vers 1. Auch hier dieses eine Bindewort, deshalb. Das ganze Kapitel 11, die Glaubenshelden. Deshalb, weil es die gibt. Deshalb lasst nun uns, Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, Grundlage als Testament, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Lasst uns, Aufruf, Befehl, lasst uns das ablegen und mit Ausdauer laufen, ausharren den vor uns liegenden Wettlauf. Und jetzt kommt das Wie, in dem. Jetzt kommt die Art und Weise, in dem wir hinschauen auf Jesus. Wer ist Jesus? Das sagt der Text, er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Der selber durch dieses Tal des Leidens gegangen ist und nun aber erhöht ist zur Rechten Gottes. Das ist das, was der ganze Brief, besonders in den ersten 10 Kapiteln, deutlich macht. Christus ist größer. Schaut auf ihn. Achtet auf ihn. Nehmt ihn als Vorbild. Er ist Anfänger und Vollender, eben durch diese Vergleiche. Ja? Er ist größer als Mose, als Aaron, als die Priesterschaft. Er ist das vollkommene Opfer. Er ist alles in allem. Und so ist es am Ende der Aufruf, bleib Jesus treu. Harre aus. Bleib dran. In deinem Glaubensleben auch durch diese Täler zu gehen, durch die Leiden zu gehen, durch die Versuchungen zu gehen, wo er versprochen hat, es wird euch, was euch als Versuchung ergriffen hat, ist nur eine menschliche. Er ist treu, er wird euch den Ausweg schaffen aus dieser Prüfung, aus der Versuchung. Und so sind diese 4 Elemente, sage ich mal, die den ganzen Brief durchziehen und ihn zusammenhalten, diese 4 eben die Voraussetzungen, wie es bei ihnen aussieht, wo es dem Schreiber darum geht, ja, wie er das deutlich macht und wo es ihm am Ende dann letztlich drauf ankommt, Jesus treu zu bleiben, mit Jesus zu gehen, bis zum Ende. Sehr einfache Botschaft, oder? Sehr verspickt mit vielen alttestamentlichen Dingen, ja? Und trotzdem ist es genau das. Und ich habe versucht, einfach auch deine Struktur für mich zu erarbeiten, um zu sehen, wo wir uns jeweils auch befinden. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. In den ersten 6 Kapiteln, die haben wir uns mit Jan angeschaut, geht es um die Erhabenheit der Person, Jesus Christus. Und er ist größer als die Propheten, er ist größer als die Engel, er ist größer als Mose, er ist größer als Josua und er ist größer als Aaron, das Priestertum. Und ab Kapitel 7 geht es dann weiter, nächste Woche. Jesus ist größer als das levitische Priestertum, auch als Melchisedek, der eben nicht Priester vom Geschlecht Aarons war. Jesus ist größer als der alte Bund, als das Heiligtum und Jesus ist erhabener als die alttestamentlichen Opfer. Er ist das vollkommene Opfer. Das ist die Erhabenheit des Dienstes, Jesu Christi in Kapiteln 7 bis 10, Vers 18. Und dann, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber es ist die Erhabenheit des Glaubens, dass man zumindest so ein bisschen einen Gedankenstütz hat, dass es um Erhabenheit geht. Der Glaube ist schon was Erhabenes. Ja, nicht, dass wir uns was darauf einbilden können, er ist kein Werk, das ist wichtig zu verstehen, aber er ist etwas sehr, sehr Großartiges. Das ist der Aufruf der Zuversicht im Glauben. Dann Kapitel 11, wie erwähnt, haben wir die Vorbilder im Glauben. Wir werden aufgerufen zum Ausharren im Glauben, bleibt dran, geht voran in der Heiligung. Und dann ganz praktische Ermahnung und Ermunterung noch zum Leben im Glauben. So, ich versuche das so ein bisschen zusammenzufassen, wenn man sich das daneben legt, weiß man immer, wo man gerade ist und wie sich das in den Gesamtkontext des Briefes einordnet. Und dann doch noch, und deswegen ist es trotzdem ein Brief, ein persönlicher Schluss, weil, auch wenn ich manchmal am Anfang Grüße mitgebe, es ist nicht typisch für eine Predigt und auch hier sehen wir, dass der Brief zum Abschluss gebracht wird. Hier. Wenn man zusammenfassen möchte, auch das habe ich versucht, kann das ein Leitsatz sein, den man sich leicht merken kann, hoffentlich. Im Hebräerbrief verbindet die Erhabenheit der Person und des Dienstes Jesu Christi mit den ermahnenden Warnungen und Aufrufen zum Ausharren. Das ist beides, miteinander verwoben. Und was ist die Absicht damit? Damit die Leser ermutigt werden, ihren Glauben praktisch zu leben und durch Ausharren zu reifen. Der typische Weg eines Christen. Ja, aber das macht der Hebräerbrief so deutlich für die jüdischen Christen in erster Linie. Und doch sind die gleichen Prinzipien für uns genauso da, dass wir Christus als den Großen sehen in all dem, was wir in unserem Leben mitmachen und durchmachen. Dass wir die Ermahnungen ernst nehmen und dann praktisch unseren Glauben leben, aber auch reifen. Dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ausharren, lernen in den Prüfungen und Versuchungen. Denn, kurz gesagt, Christus ist größer, darum bleibe ihm treu. Das ist das, was wir vielleicht merken können zu diesem Brief. Christus ist größer, darum bleibe ihm treu. Und so hoffe ich, dass wir dieses große ganze Paket mal auf so einen kurzen Satz zusammengekriegt haben. In die Details werden wir immer noch reingehen, ab Kapitel 7 dann nächste Woche, so Gott will. Aber ich denke, es ist wichtig, das große Ganze vor Augen zu haben. So eine Struktur, so einen roten Faden, so die wichtigsten Kernelemente, dass wir überhaupt wissen und verstehen, worum es geht. Ich hoffe, ihr geht da mit, nehmt das mit und macht von den Hausaufgaben wirklich Gebrauch, dass ihr auch mit mir zusammen mal diesen Brief lest und vielleicht die ein oder anderen Dinge genau davon entdeckt. Christus ist größer, darum bleibe ihm treu. Harre aus, bleib dran im Glauben. Gut. Ich möchte zum dritten Punkt kommen, worum geht es im Hebräerbrief. Das haben wir im Großen und Ganzen jetzt gesehen. Da geht es jetzt darum, dass wir die ersten 6 Kapitel nochmal kurz so ein bisschen im Überflug durchgehen und dann zur Landung ansetzen. Die 6 Kapitel ist jetzt, wie gesagt, schon ungefähr ein Jahr und mehr her, dass wir sie gehört haben. Deswegen werde ich mich heute darauf beschränken. Nächste Woche geht es dann mit Kapitel 7 weiter. Ich möchte den Beginn lesen, wo ich euch gerade schon hingeführt habe. Kapitel 1, Vers 1, wo eben nichts von einem Gruß und einem Absender im Finger steht. Aber wir lesen direkt, worum es geht. Christus ist größer. Kapitel 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner, also Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, der hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und ist umso viel erhabener geworden, als die Engel, wie er einen vorzüglichen Namen vor ihnen ererbt hat. Jan hatte damals die Predigt übertitelt, Christus ist genug für dich. Christus ist alles. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Abdruck seines Wesens. Er ist alles in allem. Was brauchst du mehr? Und es ist so einfach gesagt, was brauchst du mehr? Natürlich brauchen wir gewisse Dinge für unseren Körper und so weiter, aber diese Essenz, Christus ist genug, die im Glauben zu leben, gerade im Anbetracht der schwierigen Zeiten unseres Lebens, vertraue ich dem Wort wirklich? Christus ist genug für dich. Und wenn man diesen Anfang vergleicht mit dem Ende, wir lesen das manchmal am Ende eines Gottesdienstes, Kapitel 13, 20 und 21, wir haben unheimlich viele Parallelen hier, wie dieser Brief, diese Predigt eingeschlossen ist, wo wir da von Gott und da von Gottes Friedens lesen, wo wir von Jesus als den Erhöhten lesen und da von Jesus, der sein Blut gegeben hat, als den Hirten, der sein Leben gegeben hat für seine Schafe, den großen Hirten. Wir lesen hier von seiner Herrlichkeit, den Abglanz, wir lesen dort von dem, dass er alles erhält und so weiter. Wenn man es vergleicht, sehr interessante Einbettung dieses Beginns und des Endes dieses Briefes. Was wir dann ab Kapitel 1, Vers 4 bis Kapitel 2, 18 sehen, ist die Erhabenheit Jesu über die Engel. Ja, Kapitel 1, 4 bis 14. Vers 14 endet dann diesen Abschnitt erstmal damit, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die das Heil erben sollen? Engel, dienstbare Geister. Und dann wird so ein Einschub gemacht. Jetzt kommt so eine Warnung, jetzt kommt so eine Ermahnung. Sehen wir an dem Schlüsselwort deshalb oder deswegen. Kapitel 2, Vers 1. Müssen wir umso mehr darauf achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Achtung, Achtet darauf. Nehmt diese Warnung, diese Ermahnung ernst. Jan hat uns gefragt, hörst du auf Gottes Wort? Nimmst du das, was Gott sagt, ernst? Achten auf das, was wir gehört haben. Durch die Predigten, durch das persönliche Bibelstudium, in den Gruppen, dass wir, Gott zu uns redet, dass wir das ernst nehmen. Bis Vers 4 geht diese Ermahnung und dann geht es weiter. Vers 5 mit den Engeln. Wieder begründend, denn nicht Engeln hat er zukünftigen Erdkreis unterworfen und so weiter. Dann geht es nochmal weiter. Dass es deutlich gemacht wird, dass er souverän ist. Dass er seine Rettung bewiesen hat. Er ist größer als die Engel, als die dienstbaren Geister. Christus hat sich freiwillig erniedrigt, hatte Jan uns beigebracht und gezeigt, dass er so erhabener ist. Er ist größer. Jesu Erhabenheit über die Engel. Dann Kapitel 3. Jesu Erhabenheit über Mose. Warum Christus der bessere Leiter ist, hat Jan uns damals aufgezeigt. Wenn wir die ersten 4 Verse mal lesen, sehen wir wieder einen. Daher, es wird alles miteinander verknüpft. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose. Insofern größere Ehre als das Haus, der hat, der es erbaut hat. Ja, Vers 5 dann, Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, Vers 6, Christus aber als Sohn über sein Haus. Also wieder der Vergleich, Mose und Christus. Wie geht Vers 7 weiter? Schaut mal rein in den Text. Deshalb, es wird wieder aneinander geknüpft und deshalb wieder eine Ermahnung. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Achtet darauf, was Gott sagt. Warnung, verstocke nicht dein Herz. Durch Sünde wird es verstockt. Durch, ich lebe, wie ich das möchte. Ich nehme keinen Rat an. Ich möchte das tun, was ich möchte. Dadurch wird unser Herz verstockt für die Wahrheit Gottes, für seine Weisheit und seinen Rat. Ja? Und dieser ganze Abschnitt, er ist ziemlich lang, er geht bis Kapitel 4, Vers 13. Und wir lesen mal die Verse ab Vers 12, wo ein sehr, sehr wichtiger Aufruf an uns gegeben ist. Und zwar, täglich sollen wir was tun. Achtet mal drauf. Vers 12, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, ein Abfall vom lebendigen Gott, sehr harte Ermahnung, aber jetzt kommt, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt. Wie lange heißt es heute? Bis Christus wiederkommt. Jeden Tag, lasst uns ermuntern. Gott sei Dank können wir das heute auch durch WhatsApp machen. Es geht ganz einfach. Eine Ermunterung, ein Trost, eine Ermutigung oder man kann dieses Wort, wie gesagt, übersetzen, Ermahnung. Auch das ist manchmal dran in der Formulierung. Bleib dran. Ist mehr ermahnend als ermunternd. Warum? Ende von Vers 13, damit niemand von euch verhärtet werde, verstocktes Herz, durch Betrug der Sünde. Sünde ist Betrug. Das ist es, wovor wir hier gewarnt werden. Ermuntert jeden Tag. Das ist eine Anwendung, die wir aus dem Text nehmen können. Ermuntere deine Geschwister, jeden Tag dran zu bleiben, nicht das Herz hart werden zu lassen, für Christus zu leben. Ab Kapitel 4, Vers 1 sehen wir dann, dass Jesus erhaben ist über Josua. Von ihnen lesen wir im Vers 8, wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Kann das auch Jesu Erhabenheit über andere Dinge beschreiben. Hier, ich habe die Person genommen, Josua, die dafür stand, dass sie in die damalige Ruhe eingekehrt sind, in das Land eingekommen sind. Aber es ist noch nicht die finale Ruhe. Christus, durch Christus gibt es eine bessere, eine ewige Ruhe, in die wir eingehen dürfen. Vers 11, Aufruf. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel wie in der Wüste des Ungehorsams falle. Ja. Die Kraft von Gottes Wort hat Jan uns vor Augen geführt in den Versen 12 und 13. Das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. So eine Dichte in diesem Text, was hier geteilt wird, kann gar nicht geteilt werden. Es ist so immens, was Gottes Wort ist. Es ist so lebendig und durchdringt uns. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben, Gott. Das ist unser Herr. Jesus ist erhaben dann, Vers 14, über Aaron, über das Priestergeschlecht Aarons. Und das sind diese schönen Verse, die ermutigenden Verse, Verse 14 bis 16, da wir nun einen großen hohen Priester haben. Denkt dran, die Hauptsache, die ihr mitteilen will, wir haben einen hohen Priester. Kapitel 8. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechten Hilfe. Eine Sicht, die ja aufgemacht wird. Wir haben jetzt Zugang, weil Christus der Mittler ist. Wir können jederzeit zum Thron der Gnade gehen und dürfen dort Hilfe erwarten bei unserem Herrn. Nimmst du diese Hilfe in Anspruch? Gehst du zu Jesus? Gehst du zum Thron der Gnade? Das ist eine bessere Stellung als hoher Priester. Wir lesen noch von seinen Voraussetzungen des Priestertums ab Kapitel 5 dann. Und wir lesen dann Kapitel 5, 5 bis 10, dass Christus es vollenden wird oder vollendet hat, die Perfektion des Sohnes. Und dann, Vers 11, geht's weiter mit einer Warnung. Darüber haben wir viel zu sagen, lässt sich nur schwer darlegen, weil ihr Hörenträge geworden seid. Begründung, denn eigentlich solltet ihr schon Lehrer sein, aber ihr seid's nicht. Ihr braucht noch Milch. Ein Aufruf, den Jan uns mitgegeben hat, Zeit zu wachsen im Glauben. Von der Milch zur festen Speise. Reif werden. In der Heiligung vorangehen. Wie wachsen wir? Kinderlied, einfachste Wahrheit. Wenn du wachsen willst, was musst du tun? Lies die Bibel, bet jeden Tag. Einfacher geht's nicht. Aber das ist es. Wenn du im Glauben wachsen willst, ist das die Basis, die wir haben. Ja, natürlich wachsen wir auch durch Herausforderungen, wie Muskeln wachsen und so weiter. Aber das ist die Basis. Hier wachsen wir im Glauben, wenn wir das lesen und in Beziehung mit unserem Herrn im Gebet leben. Und dann haben wir aufgehört. Ende August 2025 mit Jans letzter Predigt zu Kapitel 6. Eine der herausforderndsten Stellen des Briefes, vielleicht des Neuen Testaments, vielleicht sogar der ganzen Schrift, die uns die Frage stellen lassen, kann man vom Glauben abfallen? Jan hat sie deutlich beantwortet. Nein. Warum? Christus ist größer. Wenn es auf uns ankäme, ja. Dann wären wir direkt vom Glauben wieder abgefallen. Aber es kommt auf Christus an dabei. Das hat er uns in diesem Kapitel 6 deutlich gemacht, wo es um das Schmecken der Gabe des Geistes geht. Und doch sind einige, wie es in Vers 6 steht, abgefallen. Was heißt das? Hört euch die Predigt gerne nochmal an, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich möchte zusammenfassen mit Christus ist größer. Wenn du sein Kind bist, bist und bleibst du sein Kind in Ewigkeit. Das heißt nicht, dass wir einen Freibrief haben, alles zu tun und lassen. Der Brief warnt damit verbunden, lasst uns von Sünde wegtreten. Lasst uns nicht unser Herz verstocken. Ganz viele lasst uns. Der Schreiber schließt sich mit ein. Wir haben die Warnung und die hohe Sicht auf Jesus Christus. Diese beiden Elemente, die uns dahin führen, treu zu bleiben, im Glauben dran zu bleiben. Das macht diesen Hebräerbrief aus. Und ich hoffe, ich konnte uns ein bisschen mit hineinnehmen. Ein paar neue Erinnerungen schaffen, Merker geben. Dinge, die ihr vielleicht, wenn ihr es nächste Woche lest, direkt sehen werdet. Und diese kleinen Stichworte und diese Worte, die wir haben, oder größer als diese Vergleiche, die wir entdecken, dass ihr sie seht und seht, ja, das ist mein Herr Jesus Christus. Nehmt gerne mit, macht Gebrauch davon. Wenn ihr es digital haben wollt, kriegen wir das auch hin. Nutzt die Ressourcen, die wir haben. Und lasst uns gemeinsam diesen Brief studieren, weiter studieren und die Arme Christi sehen und treu im Glauben dranbleiben zu seiner Ehre. Amen.